Liebe Gemeinde, eigentlich wollte Jesus mal ein wenig Abstand nehmen an jenem Tag. Eigentlich wollte er mal etwas Ruhe haben, denn hinter ihm lagen Streitigkeiten mit den Frommen, mit den hohen Priestern, mit den Schriftgelehrten. Hinter ihm lag eine Zeit, in der er bedroht wurde und in der sein Leben in Gefahr war sogar, denn man trachtete danach, ihn umzubringen. Und Jesus zieht sich zurück und geht an die Grenze oben, da wo der Libanon ist, an diese Grenze, praktisch ans heidnische Land, um einfach mal weg zu sein von denen, die ihm Probleme machen, von den führenden Rabbinen des Volkes. Eigentlich nur etwas Ruhe, vielleicht auch etwas Entspannung. Jesus war ja auch Mensch. Er brauchte ja auch mal ein wenig Zeit, um abzuschalten, um einmal zur Ruhe zu kommen. Und dann, dort, wo ihn eigentlich niemand kennen sollte, wo er mal so ein bisschen inkognito sein könnte, hätte man denken können, dort kommt eine Frau auf ihn zu. Ich habe schon manchmal gedacht, da kann ich Jesus auch verstehen, mal inkognito zu sein. Bei mir in Burgholzberg, das ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber in Burgholzberg war das ziemlich brisant, dass ständig irgendwelche Leute bei mir an die Tür kamen und ein paar Euro haben wollten oder irgendwie, also so herumziehende Leute. Und irgendwie denke ich, keiner soll von mir weggehen. Ich bin ja Pastor und keiner soll von mir gehen, ohne Hilfe zu bekommen. Das ist für mich einfach ein Grundsatz. Wer zu mir kommt, also wer zur Kirche kommt, wer dahin kommt, wo Jesus drüber steht, der soll nicht leer weggehen. Aber das ist manchmal ganz schön, ja, das kann manchmal ganz schön. Gott hat kein Kleingeld einstecken und sagt dann, du hast doch was, dann gibt man. Und dann habe ich manchmal schon genossen, wenn ich durch eine Fußgängerzone gehe, das sage ich mal ganz ehrlich, und sehe dann Leute, die, und dann dachte ich, oh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich ein Pastor bin. Dass ich auch mal so sein kann und einfach mal unter Menschen bin, wo niemand weiß, dass ich Pastor bin, dann kann ich auch mal einfach sagen, ich gehe mal vorbei. Denn man kann gar nicht in jeden Hut etwas reinstecken, wenn du auch in Oldenburg unterwegs bist. Und so dachte Jesus vielleicht auch, da oben in der Ecke, wo die Heiden wohnen, da kennt mich niemand. Da bin ich mal unbehelligt. Und dann kommt eine Frau und schreit um Hilfe. Diese Frau scheint Jesus auch irgendwie, oder sie scheint Gerüchte von ihm gehört zu haben, denn sie spricht ihn ganz gezielt an und auch fachlich korrekt. Sie sagt, du Sohn Davids. Und Sohn Davids war ja ein Titel, der Jesus zugesprochen wurde, ein Nachkomme David, sie spricht ihn praktisch so an, wie eigentlich nur ein Jude hätte tun können. Das heißt, sie muss etwas von ihm gehört haben. Und auch die Art und Weise, wie sie ihn anspricht, entspricht eigentlich dem, wie die Psalmen geschrieben sind. In der lutherischen Liturgie gibt es diese Wendung, die wird jeden Sonntag, ich habe sie früher auch, als ich in der lutherischen Kirche öfter Gottesdienste hier in Schleswig-Holstein gesungen, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Und das sind die Worte, mit denen sie Jesus begegnet. Herr, erbarme dich, meine Tochter ist krank. Sie ist so krank, dass ich es nicht mehr ertragen kann. Und so kommt diese Frau auf Jesus zu. Und da ist die erste Frage an uns, wohin gehen wir mit unserer Not? Mit unserer Not, die wir vielleicht mit unseren Kindern haben. Mit unserer Not, die wir haben, wenn wir Menschen leiden sehen oder wenn wir selber leiden. Gehen wir dann auch zu ihm? Suchen wir dann auch bei ihm unsere Hilfe? Diese Frau kommt voller Zuversicht und eigentlich sollten wir, so wie wir Jesus kennen, sollten wir jetzt annehmen, Jesus wendet sich ihr liebevoll zu. Jesus sagt, wie kann ich dir helfen? Er nimmt sie vielleicht in den Arm, wie er es eigentlich sonst getan hat. Und an dieser Stelle, und da ist der Text auch wirklich etwas ganz Besonderes, an dieser Stelle lesen wir, Jesus schweigt. Er kümmert sich gar nicht um diese Frau. Sie steht da und schreit um Hilfe und er schweigt. Als wenn ihn das gar nicht interessiert, als wenn ihn das gar nicht angeht. Und vielleicht haben wir solche Situationen für uns auch schon mal erlebt. Wir schreien um Hilfe, wir haben ein Anliegen, das uns auf den Nägeln brennt. Wir sind innerlich in großer Not, wir schreien zu ihm und wir haben den Eindruck, ihn betrifft das überhaupt gar nicht. Ihn berührt das gar nicht. Er kümmert sich nicht darum. Es gibt viele Menschen in der Gemeinde und viele Menschen überhaupt in unserem Land, die vielleicht mal mit einem ganz wichtigen Anliegen kamen. Und dann hat er geschwiegen und dann haben sie aufgehört zu beten und haben gesagt, das hat ja sowieso keinen Sinn. Er tut ja nichts. Er lässt sich nicht bewegen. In den Evangelien ist das eigentlich der einzige Text, wo Jesus so reagiert. Er schweigt. Und das Schweigen Jesu ist schwer zu ertragen, gerade wenn wir in einer Notlage sind. Gerade wenn wir das Gefühl haben, es müsste ganz schnell etwas geschehen und es geschieht überhaupt nichts. Dann ist das Schweigen schwer zu ertragen. Wenn wir uns das mal so vorstellen, du kommst zu jemandem, der dir helfen könnte, klopfst an seine Tür, machst die Tür auf und sagst dein Anliegen und weißt, der hat eigentlich die Macht, der hat eigentlich die Mittel, um dir zu helfen. Du rufst ihm deine Not entgegen und er sieht, dass du weinst und dass es für dich ein großes Anliegen ist und er zuckt mit der Schulter, macht die Tür zu. Eigentlich ein ganz schrecklicher Gedanke. Jesus schweigt. Aber, und das ist das Wichtige, und wir werden sehen im Laufe der Ausführung, warum Martin Luther diese Frau die Mutter des Glaubens genannt hat, so in Parallele zu Abraham, dem Vater des Glaubens. Diese Frau, und damit kann sie uns zum Vorbild werden, lässt sich nicht durch das Schweigen Jesu abhalten. Sie bleibt dabei. Sie ruft um Hilfe. Und dass Jesus nicht darauf reagiert, dass es ihn scheinbar nicht anzurühren scheint, das ist ihr letztlich egal. Sie weiß, hier bin ich an der richtigen Adresse. Er ist der Einzige, der wirklich zu helfen vermag. Wohin soll ich denn sonst gehen? Das hat schon Petrus mal gefragt. Als Jesus sagte, wollt ihr mich verlassen? Da sagte Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, du kannst helfen, du kannst wirklich in den tiefsten Nöten helfen, da wo kein Mensch mehr in der Lage ist. Und weil diese Frau weiß, er ist der Einzige, der zu helfen vermag, deswegen bleibt sie am Ball. Deswegen lässt sie sich auch durch sein Schweigen nicht zum Schweigen bringen, sondern bittet weiter. Und ich denke, das ist etwas, was wir von dieser Frau auch lernen können, dass wir da, wo Gott nicht oder zumindest scheinbar nicht hört, dass wir dort trotzdem dabei bleiben. Und es gibt immer wieder, das merke ich immer wieder, auch Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, auch in der Seelsorge, die kurz davor sind zu sagen, ich bleibe nicht mehr dabei. Ich schaffe das nicht mehr. Und da sind wir auch als Gemeinde gefordert, füreinander zu beten. Da kommen wir jetzt auch gleich im nächsten Schritt zu. Nicht umsonst heißt es im Psalm 28, wenn ich rufe zu dir, Herr, mein Fels, so schweige doch nicht, weil dass ich nicht, wenn du schweigst, gleich werde denen, die in die Grube fahren. Nämlich wie Menschen, die keine Hoffnung haben, die einfach denken, mit dem Tod ist alles aus. Schweig nicht. Und das können wir in dem Psalm an einigen Stellen lesen, dass die Beter Gott bitten, doch auf ihre Gebete zu antworten. Diese Frau lässt sich durch das Schweigen nicht abbringen. Ihr Glaube haftet an Jesus und sie lässt sich nicht abbringen. Sie erträgt, dass er schweigt. Das Nächste, auch etwas, was sie ertragen muss. Sie merkt, dass sie den Jüngern lästig wird. Die Jünger sind ja auch mit Jesus, die haben ja ihn begleitet und haben diese ganzen nervigen Streitgespräche mitbekommen, die Anfeindungen vieler. Und sie sind auch froh gewesen, dass sie endlich mal so ein bisschen aus der Schusslinie sind. Sie sind ja immer mit betroffen dann, sind auch froh, dass sie aus der Schusslinie gekommen sind, dass sie sich jetzt dorthin zurückziehen konnten und hatten höchstwahrscheinlich auch gehofft, einmal auszuspannen. Es gibt verschiedene Gelegenheiten oder verschiedene Begebenheiten im Neuen Testament, in denen Jesus mal sagte, komm, wir machen mal ein bisschen Pause, und dann fuhr er weg und dann ging alles daneben. Wenn Jesus eins nicht gekonnt hat, dann ist es frei zu machen. Wenn er eins nicht geschafft hat, dann ist es wirklich mal ein bisschen Urlaub zu nehmen. Warum? Weil die Not auch keinen Urlaub nimmt. Es gibt einen Blues, den höre ich sehr gerne. Das war ein Baptistenpastor, der dann auch Blues gesungen hat. Und der singt, hat ein Lied, der Tod kennt keine Gnade in diesem Land. Und eine Strophe heißt auch, der Tod macht niemals Urlaub. Wenn er doch mal Urlaub machen würde, mal 4 Wochen wegfahren würde. Und so geht es auch mit Tod und Not. Die machen nie Urlaub. Und weil die nicht Urlaub machen, deswegen kann Jesus auch nicht Urlaub machen. Und deswegen kann die Gemeinde auch in dem Sinne nicht Urlaub machen, dass sie sagt, jetzt sind wir mal nicht mehr da für Menschen in Not. Jesus konnte alles, aber Urlaub machen hat er nie geschafft. Und auch mit seinen Jüngern zusammen mal ein bisschen frei machen. Da fuhren sie weg eines Tages über den See und schon waren die Leute da, bevor sie selber ankamen. Und die Jünger, die sind genervt von dieser Frau. Dieses Geschreie, dieses hartnäckige Geschreie, das sich nicht vom Schweigen Jesu abbringen lässt. Und so kommen die Jünger, und das ist ja eigentlich eine gute Sache, wenn wir für andere Menschen zu Jesus gehen und sagen, Jesus, dieser Bruder oder diese Schwester ist in Not, ich bitte dich, dass du hilfst. Das gehört ja auch mit zu unserer Fürbitte, dass wir füreinander beten. Aber die Jünger gehen hin und sagen, sorg doch dafür, dass die jetzt bekommt, was sie will, damit wir sie los sind. Die nervt. Und sie bitten nicht für diese Frau, weil sie diese Frau lieben, sondern sie bitten für diese Frau, weil sie ihnen lästig wird. Und letztlich kann man sagen, die Motivation ihrer Liebe, ihres Gebetes ist Selbstliebe. Sie wollen ihre Ruhe haben. Und das ist keine gute Motivation. Die Frau wird gemerkt haben, dass die Jünger genervt sind über sie. Die Frau wird gemerkt haben, dass sie eigentlich dort von den Jüngern Jesu und vielleicht auch von Jesus selber als Störfaktor angesehen wird. Und können wir uns das vorstellen, dass wir mit einer großen Not kommen und denken, da ist die richtige Adresse, wo wir Hilfe finden, und dann schweigt derjenige, den wir anflehen, und die Leute, die zu ihm gehören, die reagieren sichtbar genervt auf uns. Eigentlich eine ganz schreckliche Situation, die wir da vor Augen haben. Und wenn ich vorhin sagte, Leute, die dann immer an meine Tür gekommen sind, manchmal ist man auch genervt. Das merke ich. Ich merke das ja auch. Wir haben auch als Jünger Jesu nur eine begrenzte Spannkraft. Und dennoch ist es wichtig, dass wir hier diese Jünger sehen und dass wir sehen, sie stehen eigentlich nicht in ihrer Berufung, wenn sie genervt sind, dann, wenn sie mit Not konfrontiert werden. Sie mussten lernen, und diese Jünger, die Jesus da hatte und die wir in dieser Situation sehen, die hatten noch sehr viel aufzuholen. In der Apostelgeschichte später lesen wir, da sind sie wieder im Blick, da hatten sie dazugelernt, und da war niemand, der Not litt, ohne dass man sich um ihn gekümmert hat. Aber hier in dieser Situation, und ich denke, das merken wir auch immer wieder, Gemeinde sind trotzdem Menschen, Menschen, die auch nerven können oder genervt sein können. Und das ist auch etwas ganz Normales. Wer zu Jesus kommt, der kommt immer auch zu den Menschen, das sehen wir auch da, die um Jesus sind. Da findet dann die Begegnung statt, dessen, der Not leidet, mit Menschen, die zu Jesus gehören. Und wer zu Jesus gehört, wird auch immer Menschen begegnen, die in Not sind. Weil die ja kommen. Und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass die Jünger, die hier zu sehen sind, einerseits auch ein Stück eingesehen haben im Laufe der Zeit, dass ihre Haltung dort nicht richtig war. Aber die Frau, und das ist das Wichtige, worauf es ankommt, deswegen Luther sie auch Mutter des Glaubens nennt, diese Frau lässt sich auch von der abweisenden Art der Jünger nicht abhalten. Obwohl sie merkt, dass die, die sie am liebsten loswerden wollen, lässt sie sich nicht abschütteln. Eigentlich ist das ein Prozess, den wir dort vor Augen haben, der sehr demütigend ist für diese Frau. Jesus schweigt und die Jünger sind genervt und sagen, kannst du nicht was tun, dass die wieder abhaut? Wir wollen unsere Ruhe haben. Wir wollen hier nicht gestört werden. Lass uns doch lieber ein bisschen sitzen, Sonne scheinen lassen und vielleicht ein bisschen plaudern, aber doch nicht so ein Generve. Also die Jünger wenden sich an Jesus, aber sie wenden sich nicht aus Liebe an ihn, sondern aus Selbstliebe. Also aus Egoismus können wir sagen. Während diese Frau dasteht und aus Liebe zu ihrer Tochter Hilfe sucht, weil sie als Mutter nicht ertragen kann. Eigentlich sollten wir sagen, in Jesus ist die Liebe Gottes in die Welt gekommen, den Menschen zu begegnen. Und hier scheint die Mutter zu ihrer Tochter eine größere Liebe zu haben als Jesus zur Mutter, also zu dieser leidenden Mutter. Und dann, nachdem die Jünger auf Jesus eingewirkt haben, sagt Jesus zu ihnen, ich bin eigentlich gar nicht für diese Frau zuständig. Die fällt gar nicht, die gehört gar nicht zu den Menschen, zu denen ich gesandt worden bin. Ich bin lediglich zu den verlorenen Schafen Israels gesandt worden. Mit der habe ich gar nichts zu tun. Die ist außerhalb meines Bereiches. Auch etwas für uns, denke ich, ganz Befremdliches. Aber in der damaligen Zeit, und ich denke, Jesus als Mensch musste er in dieser Erkenntnis auch wachsen noch. In der damaligen Zeit war es ganz normal. Der Messias kommt zu den Juden. Das Heil ist nicht für die Heiden da. Das ist nicht für die anderen bestimmt, sondern nur für die Juden. Das war ein Denken, wo Jesus höchstwahrscheinlich auch noch in der Erkenntnis wachsen musste. Und hier sagt er einfach, ich bin gar nicht für diese Frau zuständig. Ein Ausleger hat mal geschrieben, das hätte sich kein Evangelist, diese Geschichte hätte man nicht erfinden können, weil das so wenig zu Jesus passt. Das zeigt gerade, dass hier wirklich etwas gesagt wird, was Jesus wirkte, wie Jesus sich wirklich verhalten hat. So hätte man ihn nicht geschildert, wenn man ihn als den Sohn Gottes, der die Liebe Gottes in die Welt bringt, schildert. Aber Jesus scheint hier an dieser Stelle wirklich diese Berufung im Auge zu haben. Ich bin für Israel, für die verlorenen Schafe aus Israel zuständig und nicht für die anderen. Und dann wendet er sich an die Frau und das, was er ihr sagt, und das ist das, die nächste Zumutung, die diese Frau zu verkraften hat, nämlich das Wort Gottes. Er sagt ihr, das ist nicht gut, dass man das Brot den Kindern wegnimmt und den Hunden hinschmeißt. Und wenn wir diese sehr harte Redeweise hören, dieses harte Wort, dann dürfen wir nicht übersehen, dass die Heiden im jüdischen Sprachgebrauch oft als Hunde bezeichnet worden sind. Und das hat Paulus doch übernommen im Epheserbrief, schreibt er, gebt Acht auf die Hunde und auf die bösen Arbeiter. Das waren die Menschen, die außerhalb des, damals auch außerhalb des Glaubens waren. Aber die Juden haben die Heiden oft als Hunde betrachtet. Und insofern war das so ein Wort. Es ist nicht gut, dass man jetzt den auserwählten Volk das wegnimmt, was ihm zusteht, nämlich das Heil Gottes, und es denen gibt, denen es nicht zusteht. Und das ist auch ein ganz hartes Wort gewesen. Letztlich können wir sagen, spätestens da, nach menschlichem Ermessen, hätte die Frau sagen können, so nicht mit mir. Ich bin auch ein Mensch mit Würde. Abgesehen davon, dass die Frauen damals, wie heute in manchen Kulturkreisen, schon auch nicht so mit Würde behandelt wurden, aber da hätte sie sagen können, das lasse ich mir jetzt nicht mehr bieten. Jetzt ist Schluss. Aber was macht diese Frau? Sie nimmt Jesus beim Wort. Sie nimmt ihn beim Wort. Wenn wir sehen hier an dieser Stelle, da gehe ich gleich noch näher drauf ein, wenn wir an dieser Stelle sehen, auch das Wort Gottes, das ihr gesagt wird, was er ihr sagt, ist eine Zumutung. Alle, die mit mir den Römerbrief lesen, im Treffpunkt Bibel, sind jetzt gemeinsam mit mir auch durch das Kapitel 9 gekommen, auch Kapitel 11. Und da haben wir gesehen, besonders im Kapitel 9, es gibt manchmal in Gottes Wort auch Zumutungen für uns, für unseren Verstand und für unseren Glauben. Und manchmal mussten wir sagen, das müssen wir einfach so stehen lassen. Und ich habe manchmal gedacht, wenn wir da am Lesen waren, ist es gut, dass wir solche Texte auch zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite, in den Andachtsbüchern, die wir lesen und Losungsbüchern und so, da werden diese Texte ausgefiltert. Problematische Texte, auch Aussagen über Gott, die problematisch sind. Gott ist nicht so einfach zu fassen, dass man sagen kann, den kannst du in Schubladen packen und kannst ihn mit der Logik erklären. Gott ist nicht mit unserer Logik zu fassen. Und insofern gibt es in seinem Wort auch manche Dinge, die für uns eine Zumutung sein können. Und diese Frau wird mit so einer Zumutung konfrontiert und sie könnte jetzt sagen, klapp die Bibel zu, weg damit. Das ist nichts für mich. Aber sie lässt sich auf das Wort ein und dreht das Wort insofern zu ihren Gunsten um und sagt zu Jesus, gut, du sagst, ich bin ein Hund. Ich gehöre eigentlich nicht an den Tisch des Herrn, habe also nichts an Anspruch auf Heilung meiner Tochter. Aber ich habe eins beobachtet. Wenn man bei Tisch sitzt und die Kinder mit dem Brot spielen, wir kennen das ja selber von unseren Kindern auch, haben sie keinen Appetit mehr und dann sagen sie, hast du, komm mal her, geben dem was oder lassen das Chip runterfallen und der Hund sitzt schon unten und wartet und bei jedem Essen fällt etwas für ihn ab. Und gut, sagt sie, ich nehme diese Haltung, ich nehme dich beim Wort, aber ich beobachte, Hunde bekommen auch immer die Abfälle, die runterfallen. Und das möchte ich haben. Ich möchte gar nichts anderes von dir, als dass du mir das gibst, was die Kinder verwerfen. Und dann spätestens kommt wieder der Zusammenhang in den Blick. Sein eigenes Volk jagt ihn davon. Sein eigenes Volk bestreitet, was er ihnen bringen möchte. Sie legen das zur Seite und verachten sein Wort. Er kam in sein Eigentum, so schreibt Johannes im ersten Kapitel, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie gesagt, mit Paulus gesprochen, es gab Jünger, aber das waren sehr, sehr wenige, die ihm nachgefolgt sind. Die große Masse wollte Wunder sehen und dann haben sie gejubelt. Und wenn es nachher wirklich darum ging, eine Beziehung zu ihm zu haben, dann war das eine andere Sache. Die wollten nur Show und wollten nur viele Sachen sehen. Und als es nachher zur Kreuzigung ging, haben sie innerhalb weniger Tage vom Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn, haben sie umgeschwenkt, so kreuzige ihn. Das hatte er. Und insofern stand Jesus deutlich vor Augen, dass die Kinder tatsächlich das Brot verachtet haben. Das war die Botschaft, die er ihnen zu bringen hat. Und hier war eine Frau, die alle Bedingungen erfüllte, die eigentlich erwünscht waren von denen, denen das Heil zugedacht war. Und zwar die Bedingung, dass man das Heil bei Jesus sucht, dass man ihn als Messias anerkennt. Sie hat ihn anerkannt. Und da, in diesem Moment, wo sie sagt, okay, so ist halt die Situation und ich nehme das Urteil, was du über mich sprichst, an. Und jetzt sitze ich da. Gibt es keine Kinder, die da Brot runterwerfen? Und es gab genug Kinder. Und so hat Jesus ihr dann gesagt, dein Glaube ist groß, jetzt geschiehe dir, wie du geglaubt hast. Und die Tochter ist gesund geworden. Eigentlich so in dieser Geschichte ein ganz schwieriger Prozess. Eine Frau, die ans Äußerste geht, die sich aber nicht abschütteln lässt. Ihr Glaube klebt unablässig an Jesus Christus. Und das ist ein Kennzeichen des biblischen Glaubens, des Glaubens an Jesus. Er lässt sich nicht abschütteln. Nicht abschütteln, wenn Gott vermeintlich oder auch wirklich schweigt, auch über längere Zeit. Wenn wir Erfahrungen mit Menschen um Jesus machen, wo wir manchmal Sorge haben, dass wir ihnen lästig sind mit unseren Anliegen. Auch davon nicht. Und auch nicht davon, wenn wir in Gottes Wort manches lesen, was uns vielleicht in Frage stellt, was uns kränkt. Zum Beispiel, dass wir Sünder sind, dass wir keinen Anspruch auf das Heil haben. All das lesen wir und das kann jedem selbstgerechten Menschen kann das schwer zu schaffen machen. Wir haben uns vielleicht schon so daran gewöhnt, dass wir Sünder sind, dass das für uns jetzt gar nichts Anstößiges mehr. Aber Gottes Wort deckt auf und zeigt uns auch, dass wir nichts zu bringen haben vor ihm und trotzdem dabei zu bleiben. Damit kann diese Frau oder ist diese Frau uns ein Vorbild. In der frühen Kirche war es ein großes Problem, obwohl Jesus gesagt hat, am Ende des Matthäus-Evangeliums geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Zuerst war es ein großes Problem zu glauben, dass Heiden tatsächlich mit dazugehören, und das war letztlich, können wir sagen, in unserer Geschichte so etwas Exemplarisches. Zum Schluss war es ja so, dass die Kinder das Brot verworfen haben und Gott es den anderen gegeben. Ich sage nicht den Hund, den anderen. Wir gehören ja auch zu den Heiden. Wir sind ja von Geburt an nicht Juden, sondern auf uns, auf die anderen Völker ist das Heil gekommen, weil die Kinder, die ursprünglich Gemeinden das verworfen haben. Paulus sagt nachher so, die anderen, die Heiden bekommen das Heil Gottes und Gott möchte, dass sein Volk eifersüchtig wird. Er möchte auch sie zurückholen. Er leidet auch um sein Volk, um die, die nicht an Christus glauben, die noch nicht dabei sind, um die leidet Gott wie diese Mutter um ihre Tochter. Aber, und da ist unser Text die erste Weichenstellung, können wir sagen, in die Richtung, dass die Heiden, Menschen, die eigentlich im Alten Testament von der Messias-Hoffnung nicht angesprochen sind, dass sie auch mit einbezogen sind und teilhaben können am Heil Gottes. Und diese Frau ist durch ihre Hartnäckigkeit, und deswegen sagt Martin Luther auch, sie ist die Mutter des Glaubens, insofern, dass sie das erste Mal gezeigt hat, auch die, die nicht dazugehören, können dazu kommen, wenn sie einfach wissen, Jesus ist die eine Adresse, wohin sollen wir gehen, wenn nicht zu ihm. Und deswegen auch ja, in der Gemeinde, dass wir jeder Einzelne das für sich weiß und dass wir auch wissen, wenn Menschen in Not kommen, Augustinus sagt, wir sollen nicht sagen, wir sind die Helfer. Natürlich sollen wir helfen, wo wir können, aber der wirkliche Helfer ist er, ist unser Herr. Und zu ihm sollen wir die Menschen bringen, die Hilfe brauchen. Bei ihm sollen wir mit ihnen ausharren, für sie sollen wir beten vor ihm. Und nicht, weil wir sie loswerden wollen, sondern weil sie uns auch ein Herzensanliegen sein sollen. Amen.